Okay. Geht's los, Lara?
Es geht los, aber sowas von.
Es geht los. Alles klar. Herzlich willkommen zur 5. Folge Call for Fiction, dem Podcast von Kabeljau und Dorsch und dem Literaturhaus Berlin. Wir versuchen in diesem Podcast die Corona-Pandemie mit den Werkzeugen der Literatur zu untersuchen, um besser zu verstehen, in was für eine Geschichte sind wir hier eigentlich reingeraten, stehen wir am Anfang eines neuen Kapitels und wie kann das alles weitergehen? Mein Name ist Viktor Kümel und mit mir moderiert diese Folge Lara Siemann. Hallo Lara.
Hallo Viktor. Schön, dass wir endlich mal zusammen hier sitzen und moderieren.
Stimmt. Es hat 4 Folgen gedauert und jetzt ist es endlich soweit.
Wir beide haben ja auch die allerletzte physisch stattfindende Kabeljau und Dorsch-Veranstaltung moderiert, Ende Februar im Roten Salon der Volksbühne. Und da muss ich manchmal denken, dass es mit der einer letzten Veranstaltung war, die ich besucht habe und die ich selber auch moderiert habe. Und das war mit dir.
Kommt einem so vor, als wäre das in einer anderen Welt passiert.
Absolut, ja.
Wir haben uns ja in den letzten Folgen schon über viele verschiedene Aspekte einer möglichen Corona-Erzählung unterhalten, über Exposition und Dramaturgie, Figuren und Plot. Und heute widmen wir uns dem Stil. Und ich finde, das hat so ein bisschen so eine Spannung drin, weil natürlich ist das irgendwie auch seltsam, sich über sowas Schreckliches wie die Corona-Pandemie so aus rein ästhetischen oder stilistischen Gesichtspunkten zu unterhalten. Wie geht's dir mit dieser Folge?
Ich bin total gespannt, weil wir heute weniger konkret uns jetzt in einen Writers Room setzen werden oder etwas ganz konkret abklopfen und wieder mehr in die Breite gehen. Und ich bin total gespannt, was wir da herausfinden. Und der Stil an sich oder ein Stil ja wahnsinnig viele Gesichter hat und auch super viel bedeuten kann. Und ich bin da sehr gespannt, wo wir da heute überall reinschauen werden, was für Hochgenüsse stilistische wir erleben dürfen oder vielleicht auch Albträume. Also beim Stil liegt ja immer sehr vieles sehr nah beieinander. Also sowohl was Gutes als auch was sehr Schlechtes.
Das stimmt. Gab es denn für dich bisher in der Pandemie sowas wie, was waren deine eindrücklichsten ästhetischen Momente, also jetzt so rein ästhetisch?
Ich muss gestehen, ich habe angefangen, meine Haare nur noch alle 3 Tage zu waschen und habe mich das vorher nie getraut, weil ich immer dachte, oh Gott, irgendwie meine Haare sehen dann so schnell fettig aus, um dann zu merken, nee, das funktioniert total und das ist zum Beispiel ein Stil-Highlight, ein persönliches. Ansonsten natürlich die Masken, dass das jetzt so ein Stilelement ist, ohne dass ich jetzt nicht mehr aus dem Haus gehe. Hast du denn da so bestimmte Erlebnisse?
Und ich glaube, so das Eindrücklichste, was mich gerade so sehr am meisten beschäftigt vielleicht, sind die zunehmenden Verschwörungstheorien. Also jetzt gerade aktuell Attila Hildmann, der so eine WhatsApp-Gruppe gegründet hat und da ja sich eigentlich in so einen Ego-Shooter-Endzeitenmodus begeben hat. Ich gegen den Rest der Weltverschwörung, die uns diese Pandemie aufdrücken. Das finde ich schon irgendwie, da stehe ich davor und das ist wie so, wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir uns hier in einer Erzählung befinden, aber Leute wie Attila Hildmann sind wirklich, ganz im Ernst, abgedriftet in eine völlige Parallelerzählung, in der gerade wirklich ein dystopischer Roman ganz real stattfindet und das fand ich schon sehr irre. Auch die Sprache, die dafür benutzt wird, auch die Bilder, die das hat.
Ja, ich musste da dann auch irgendwie nochmal so an Xavier Naidoo denken, der ja auch so mega abgedriftet ist. Es stimmt. Also ich glaube auch, dass ich da jetzt nach dem ersten Schock der Stille jetzt plötzlich ganz viele sich zu Wort melden und auch eigentlich man dann merkt, wie die eigentlich die letzten Wochen vielleicht auch verbracht und erlebt haben.
Und dass man auch in so einer Situation einfach kippen kann. Aber vielleicht kippen wir jetzt in ein schöneres Thema rein, nämlich Stil. Magst du kurz vorstellen, wen wir da heute als Gast haben?
Ja, ich freue mich sehr. Wir haben quasi eine Universalgelehrte im Bereich Literatur und es ist auch tatsächlich sehr schwer, an ihrem Feuilleton vorbeizukommen, was ein absoluter Glücksfall ist, denn sie schreibt, spricht und ordnet Literatur wahnsinnig gut ein. Ich kann jetzt nur von Wiebke Promka sprechen. Als versierte Literaturkritikerin, ja, publiziert sie wirklich in allen großen Medien, arbeitet beim Deutschlandfunk Kultur und saß in diversen Literaturpreisjuries auch schon. Zuletzt als Jurorin beim Preis der Leipziger Buchmesse. Sie selbst hat auch ein Corona-Projekt ins Leben gerufen, einen Leseklub beim Deutschlandfunk Kultur, in dem sie mit LeserInnen über 1000 Serpentinen Angst von Olivia Wenzel spricht. Also ich glaube, wir sind hier stilistisch wahnsinnig gut aufgehoben.
Das glaube ich auch. Lass sie uns anrufen.
Yes.
Hallo.
Hallo.
Hallo Wiebke, wie schön, dass du unser Gast heute bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wiebke, der Literaturkritik wird ja oft vorgeworfen, dass sie Forderungen an die Literatur stellt, wie AutorInnen was schreiben sollen. Wir wollen es heute mit dir mal ganz wörtlich nehmen und ein kleines Wunschkonzert veranstalten. Ja? Also was wünschen wir uns von einem spekulativen Corona-Roman? Welche Erzählperspektive könnte der haben? Welche Formen bieten sich an? Genres? Was bringt diese Pandemie als Material für ästhetische Qualitäten mit, die in den Stil dieses Romans eingehen können?
Finde ich eine super Idee, bin ich gern dabei.
Das ist genau das, was wir hören wollten. Ich weiß es gar nicht, ob du schon ein bisschen reingehört hast in die beiden Sendungen, in die vier Sendungen davor. Oh Gott, wir sind ja heute schon in der fünften, vorletzten Folge.
Klar, ich habe mir die angehört. Ich weiß, dass es um Spargelstecher gehen soll, um eine paranoide Paula und um jemanden, der einem zu nahe kommt, oder? Das sind sozusagen so ein paar Sachen, die ihr schon entwickelt habt.
Absolut, und das hast du stilsicher, wie nur eine echte Literaturkritikerin das machen kann, ja, genau. Jetzt auf den Punkt gebracht.
Also wir sind nicht gebunden daran, an diese ganzen Sachen, ne? Also wir können einfach
klar.
Auch ganz neu ansetzen oder Elemente mitnehmen, die uns gefallen. Wenn wir jetzt rein über Stil sprechen wollen und alles vom Stil her aufrollen wollen, wie wichtig ist dir überhaupt bei der Literaturbeurteilung oder in deiner Arbeit Stil? Ist das eher was Nachgelagertes und du schaust erstmal nach anderen Dingen?
Ich glaube nicht, weil das weiß man ja auf den ersten Seiten, in den ersten Zeilen meistens gar nicht. Ich glaube, dass die meisten Bücher einen doch erstmal sozusagen zum Weiterleiten animieren, indem man gleich von den ersten Sätzen gefangen ist. Und natürlich ist es dann so, dass sich so eine Wechselwirkung ergibt zwischen Inhalt und Stil. Ich sag jetzt nicht nur, ich lese nur Bücher oder finde nur Bücher gut, die den Stil haben. Aber die Frage ist immer, wie tritt der Stil in Wechselwirkung mit dem, was da erzählt werden soll? Und dann kann es eben mal was total Runtergebrochenes sein, was Nüchternes. Und im anderen Fall dann was ganz Hochgedrehtes, was ganz Buntes, Spektakuläres.
Genau diesen Wechselwirkungen wollen wir, glaube ich, heute so ein bisschen nachspüren. Also was haben wir für Dinge gerade in dieser Situation im Pandemie und welche Stile sind denkbar, damit umzugehen und das weiter zu verarbeiten. Viele haben ja jetzt in dieser Pandemiesituation wieder zur Pest von Camus gegriffen, so was so ein bisschen witzig auch ist, weil eigentlich kannte ich das eher so aus Urlaubskontexten, dass man sich so vorbereitet auf ein Reiseland, dass man so denkt, ja, ich fahre jetzt nach Marokko, was haben wir denn da für Literatur aus dem Land oder über das Land? Und jetzt plötzlich ist es so, wir haben eine Pandemie, was könnte man denn darüber lesen oder so? Aber ging dir das auch so, dass du quasi in dieser unsicheren Zeit dein Bücherregal konsultiert hast, dich da vorgestellt hast und so geschaut hast, was kann die Literatur vielleicht dazu sagen? Worauf können wir vielleicht zurückgreifen?
Nee, im Gegenteil. Ich war auch ganz verwundert am Anfang, als ich die ersten Stimmen gehört habe, die gesagt haben, wir müssen jetzt eben die Pest lesen oder wir müssen jetzt den Decamerone wieder rausziehen, weil ich das Gefühl hatte, dass man gerade in den ersten Wochen dieser Pandemie doch, vielleicht ging euch das auch so oder sicher ging euch das auch so, dass man total viel am Internet oder am Fernsehen hing und sich die ganze Zeit mit dieser Pandemie beschäftigt hat. Und ich hatte überhaupt keine Lust, auch noch was darüber zu lesen. Wobei wahrscheinlich ist der Reflex von diesen Menschen gewesen, dass man gucken wollte, wie sind schon mal Menschen damit umgegangen und wie kann man das in einen überschaubaren Rahmen bringen, was jetzt in unserer Wirklichkeit gerade total zerfleddert.
Viele Sachen sind schon längst gelockert worden. So schlimm, wie es jetzt in Italien zum Beispiel war, war es ja bei uns nicht. Hast du dich denn jetzt wieder konzentrieren können auf Bücher und hast auch zu bestimmten Büchern gegriffen?
Ehrlich gesagt, viel, viel weniger als sonst. Und das hat mich natürlich nachdenklich gemacht, weil man ja auch immer wieder liest, in der Krise, da wird man so zur extremeren Form seiner selbst oder die ist wie so ein Lackmustest und dann sieht man es plötzlich, wie man ist. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen so wenig gelesen wie je zuvor und auch so wenig geschrieben. keine Ahnung, woran, also was heißt keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe schon von ein paar Leuten gehört, dass es ihnen ähnlich geht, dass man, dass einem so die Energie entzogen ist. Wobei ich mich natürlich freue, dass es anscheinend nicht allen so geht, weil sehr viele Leute scheinen ja zu lesen. Der Buchmarkt ist ja gar nicht so eingebrochen, wie wir das alle befürchtet haben anfangs. Nichtsdestotrotz kann man natürlich darüber nachdenken, wie man jetzt über diese Situation schreiben könnte. Das wollen wir ja machen.
Wenn du jetzt überlegst, welche Autorinnen, Autoren, gerne auch Tote oder Lebendige, aktuelle oder nicht so aktuelle, von hier oder nicht von hier, wenn du einen Corona-Roman lesen würdest, von wem würdest du den lesen wollen?
Das ist ja die klassische Frage, immer wenn ich nach konkreten Namen gefragt werde, wo mir erstmal genau gar keiner oder gar keiner einfällt. Aber ich würde vielleicht erstmal was zurückfragen, nämlich stellt ihr euch denn eigentlich vor, dass dieses Buch dann wirklich sozusagen heißt so und so Untertitel der Corona-Roman? Oder ist das ein Roman, der vielleicht erstmal gar nicht verrät, dass es um Corona geht, wo man nur, wenn man ihn liest, plötzlich merkt, irgendwas ist in dieser Welt, die da erzählt wird, merkwürdig, irgendwas stimmt da nicht?
So beides. Sowohl zu sagen, hier auf die 12, das ist der Corona-Roman, als auch zu sagen, es geht eigentlich um was ganz anderes, zum Beispiel einen zwischenmenschlichen Aspekt, der durch Corona wie so im Brennglas verstärkt wird oder wie auch immer. Oder Corona ist nur eine Tapete im Hintergrund und eigentlich ist es total eine Liebesgeschichte. Oder all das finde ich denkbar. Ja.
Ja, geht mir auch so und finde ich auch von beiden Seiten her gute Fragen tatsächlich, also wie man da auch rangehen kann.
Genau, und dann wäre eben die zweite Frage, ist das der Roman, der so ganz klassisch mit autorialem Erzähler probiert, das möglichst Ganze in den Blick zu nehmen und so einen gesellschaftspolitischen Roman schreibt, der so einen Draufblick hat? Oder soll das jemand erzählen, der im Grunde mittendrin steckt in dieser Pandemie und auch noch gar nicht weiß, wie es ausgeht?
Ja, da sind wir tatsächlich jetzt schon mitten in unserem bunten Strauß drin.
Genau, das sind Fragen, die wir dir gerne stellen müssten.
Alter Trick. Also ich kann ja mal sagen, ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen auf diese Pandemie-Romane, Pest-Romane, Krisen-Romane geguckt, die es schon gibt. Und was wir ja eigentlich nicht so unbedingt brauchen, glaube ich, ist sowas wie eine Dokumentation, sei es auch eine fiktionalisierte, wie zum Beispiel Daniel Defoe, der über die Pest in London geschrieben hat und damit wirklich ein Zeugnis dieser Pandemie abgeliefert hat, sondern dokumentiert ist ja eigentlich alles schon relativ klar in unserer Zeit. Defoe hat über das 17. Jahrhundert geschrieben, da gab es natürlich nicht so viele andere Quellen. Also mich würde eigentlich schon eher interessieren, sozusagen, sich mitten rein zu schmeißen als Erzählinstanz und keinen souveränen Erzähler, keine souveräne Erzählerin zu haben, sondern jemand, der tatsächlich aus der Gegenwart darüber erzählt und nicht den großen Überblick hat.
Ja, das finde ich spannend. Also als ich überlegt habe, wessen literarische Stimme ich jetzt besonders interessant finde oder von wem ich gerne was lesen würde, musste ich sofort an Alice Munro auch denken, weil das so jemand ist, der natürlich mitten irgendwie aus der Gesellschaft, über die Gesellschaft schreibt und immer sehr gut so dieses alltägliche, zwischenmenschliche und menschliche Abgründe sehr schön in so alltägliche Geschichten erzählt.
Stimmt, an solche Autorinnen habe ich auch gedacht, zum Beispiel Anne Tyler oder so, also so ganz Unaufgeregte, die eigentlich Meisterinnen darin sind, den Alltag zu schildern und dem Ganzen vielleicht auch so was ganz Unaufgeregtes mitgeben. Also sagen, das ist jetzt, sind jetzt einfach diese Jahre, die laufen halt mal ein bisschen anders, geht man halt mit der Maske in den Supermarkt.
Ja, also dass sich so die ganze Tragweite oder der ganze Umbruch so im ganz Alltäglichen so widerspiegeln, eigentlich gar nicht so groß aufgebauscht wird, sondern eher ja, als so ein bisschen schreckliche Kulisse zwischen den Zeilen durchblitzt.
Kann ich mir spannend deswegen vorstellen, weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man so einen moralisierenden Roman schreibt. Ich glaube, das halte ich für tendenziell uninteressant. Was ich mir dagegen total gut vorstellen kann, wenn wir jetzt doch schon anfangen, Namen in die Mitte zu schmeißen. Ich musste gleich, obwohl ihr traurigerweise verstorben ist in dem vergangenen Jahr, an Brigitte Kronauer denken. Weil das, was mich im Moment am meisten interessiert an dieser Pandemie, ist die Frage der Körperlichkeit, ne? Also wie nimmt man plötzlich Raum anders wahr, wenn man eben zum Beispiel nicht mehr nach Italien kann, wenn man nicht mehr nach Frankreich kann, wenn man anderen Menschen nicht mehr so nahe kommen kann, wenn man vielleicht aber gleichzeitig deswegen denjenigen, mit denen man in einer Wohnung lebt, viel näher kommt. Und Brigitte Kronauer hatte ja so eine wunderbare Fähigkeit, auf der einen Seite ja so eine Sinnlichkeit, so eine Körperlichkeit zu beschreiben und zugleich immer sich auf so einer Schwelle zu bewegen, dass man nie genau wusste, ist das jetzt imaginiert oder passiert es gerade wirklich? Und ich glaube, dieser Zwischenbereich, den fände ich gerade total spannend.
Und kannst du dir vorstellen, dass sich bestimmte Formen dazu besonders eignen würden? Also jetzt sind wir im Roman. Viele sagen ja auch, jetzt kommt vielleicht der Briefroman ganz groß zurück, weil das so korrespondiert mit dieser Kommunikation aus der Quarantäne heraus.
Klar, Briefroman liegt natürlich erstmal auf der Hand. Der hat natürlich aber auch immer sowas, der ist ja oft von so einer Herausgeberfiktion begleitet. Der hat auch oft, finde ich, was sehr Glattes und was sehr Dokumentierendes, was sehr Überlegtes. Wenn, würde ich sagen, müsste es ein Briefroman sein, den nur eine Figur schreibt, die also keine Antwort kriegt. Da muss ich gleich an Jan-Peter Bremer denken, der doch mal diesen großartigen Roman geschrieben hat, der sich an seinen Vermieter richtete, nämlich in dem Moment, als er befürchten musste, aus seiner Wohnung ausziehen zu müssen im Zuge der Gentrifizierung. Und da hat sich sozusagen dieser Briefschreiber in immer größere Phantasmen reingesteigert. Da würde ich dann einen Briefroman wieder interessant finden, wenn es sozusagen nicht nur einfach eine tagesaktuelle Dokumentation von Ereignissen ist, sondern wenn man eher merkt, was macht das mit der Psyche von Menschen, wenn sie so einer Situation ausgeliefert sind und auch noch anfangen, darüber nachzudenken. Ich habe ja gemerkt, dass, vielleicht geht euch das auch so, dass ich anfangs mich extrem beschäftigt habe mit diesen ganzen Sachen, die man lesen kann, die man hören kann, mit den ganzen Zahlen, mit denen man konfrontiert wird. Jetzt eigentlich probiere, daran vorbeizugucken und eben nicht weiterzudenken. Und ich glaube, wenn man aber anfängt, nicht nur darüber nachzudenken, sondern auch noch sich schreibend damit auseinanderzusetzen, dann kann man sich natürlich ganz wunderbar einfach in eine Hysterie hereinsteigern, die literarisch, wenn eben so Leute wie Jan-Peter Bremer darüber schreiben würden, bestimmt sehr interessant ist. Glavinitsch hat das ja schon so ein bisschen gemacht, Thomas Glavinitsch in seinem Corona-Tagebuch, das in der Welt jetzt erschienen ist in ein paar Episoden.
Würde sich denn für sowas dann vielleicht auch so ein Gedichtszyklus eignen?
Klar, Gedichte natürlich auf jeden Fall, weil die ja nicht nur eine Verdichtung sind, sondern auch mal einzelne Szenen oder bestimmte Gemütszustände festhalten. Und das ist natürlich, wäre bestimmt total interessant zu gucken, was ist sozusagen das kondensierte Corona-Gefühl, was nach einer Zeit zurückbleibt.
Kondensiertes Corona-Gefühl klingt auf jeden Fall hochgradig unangenehm. Also das müsste man mit so einem ärztlichen, mit so einer Packungsbeilage irgendwie im Buchladen liegen haben. Das kann man, glaube ich, auch erst ein Jahr später überhaupt zur Hand nehmen oder so.
Ja, vielleicht. Wobei ja die Frage überhaupt ist, muss das überhaupt ein ernstes Genre sein, dieser Corona-Roman oder diese Corona-Gedichte? Muss das wirklich eine sozusagen Krisenlektüre sein? Man könnte das ja auch einfach umdrehen und sagen, wir schreiben jetzt die große Corona-Komödie. Ist ja auch alles irgendwie ziemlich absurd. Die Leute sehen eigentlich ziemlich blöd aus, man macht irgendwie komische Sachen, man verhält sich komisch, hat eine komische Art und Weise, über die Straße zu gehen, weil man ständig irgendwelchen Leuten ausweicht. Mich interessiert ja tatsächlich immer eher, was nicht so eins zu eins ist. Also nicht Langeweile erzählt man nicht unbedingt über Langeweile, Krise erzählt man nicht über Krise. Vielleicht ist es auch wahnsinnig komisch alles und man merkt erst aber am Ende der Lektüre, dass da gerade doch was Schreckliches passiert ist.
Ja, das finde ich total schöne Gedanken. Ich war auch heute schon so gedanklich und vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung bei Jane Austen und auch bei Fontane, weil das beides für mich so SchriftstellerInnen sind, die sehr lustig auf eine Art und Weise schreiben können, sehr gut ihre Umwelt und Gesellschaft in dem Sinne beobachten können und die ja durchaus auch genau solche Details auch hervorheben in ihren Texten.
Naja, das ist eben schon 19. Jahrhundert, ne? Das ist dann, hat natürlich auch was Getragenes, was Gediegenes. Die Frage ist, will man heute noch so einen Gesellschaftsroman wirklich lesen oder müsste der dann heute nicht wirklich einen anderen Ton haben, einen forcierteren? Weil das ist natürlich auch ein Dreh, den man machen könnte, dass man sich anguckt, was heißt das eigentlich gesellschaftspolitisch, was heißt das für das Verhältnis von Männern und Frauen, diese Corona-Krise, was bedeuten diese diese ganzen Maßnahmen, die getroffen werden jetzt für verschiedene Leute. Und da würde ich mir, glaube ich, so ein bisschen forcierteren Ton wünschen. Da würde ich eher an jemanden wie Marlene Strerowitz denken. Da wäre mir Fontane irgendwie zu brav.
Die ja auch schon Corona-Tagebuch schreibt, ja. Okay, da haben wir jetzt schon so ein bisschen reingepiekst, weil mich auch noch interessiert hätte, wenn man jetzt so spekulativ über, ich meine, diese Romane werden ja kommen, also es wird eine Weile dauern, aber das ist ja gar nicht zu vermeiden, dass das irgendwie Niederschlag findet in der Literatur. Wofür hast du so richtig Angst? Also was willst du auf gar keinen Fall lesen eigentlich?
Das Gute ist ja, man muss ja vor Büchern nicht so richtig Angst haben, weil notfalls ignoriert man sie einfach. Wobei eine Ankündigung von so einem Corona-Buch, ich glaube, es wird als Erzählung annonciert, die habe ich gesehen, da habe ich sowas wie einen leichten Schauer von Angst gekriegt. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, das ist von Martin Meyer, das ist der ehemalige Feuilleton-Chef der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung. Der hat eine Corona-Erzählung geschrieben, die jetzt im Juni erscheinen soll. Da geht es um einen, wenn ich es richtig im Kopf habe, um einen Buchhändler, der eben mit dieser Pandemie konfrontiert wird, sich dann einschließt und eben zu seinem Bücherregal geht und die Bücher raussucht, die ihm jetzt Trost oder Zuversicht spenden oder die ihm was erklären. Und ich befürchte, ehrlich gesagt, fieses Vorurteil jetzt, dass es eigentlich nur darum geht, dass Martin Meyer uns seine intellektuellen Lesefrüchte da bietet und ausweist.
Also wie ein Dekameron eigentlich, nur mit einem Buchhändler, der uns seine Bibliothek zeigt, verstehe ich das richtig, das Erzählvorhaben?
Naja, beim Dekamerone ist es ja so, dass die sich zusammenfinden und sich gegenseitig Geschichten erzählen, was ja total schön ist, weil da ja die Krise zum Anlass wird, im Grunde ins Erzählen zu flüchten. Also da kriegt das Erzählen wirklich so ein utopisches Moment, weil drumherum die Pest tobt in Florenz des 14. Jahrhunderts und man einerseits eben mitkriegt, wie sterben da die Menschen, wie hilflos ist die Gesellschaft, damit umzugehen. Und dann wird das Erzählen eben eine Ausweichmöglichkeit von so einer Gruppe von Leuten, die sich zurückziehen aufs Land. Und ich glaube, der, wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch total fies, jetzt über ein Buch zu reden, was ich noch gar nicht kenne. Ich glaube, da geht es tatsächlich darum, Bücher, die es schon gibt, also reale Bücher, nochmal referiert werden. Also im Grunde so ein intellektueller Talk über die Weltliteratur. Und der Rahmen ist dann Corona. Aber wer weiß, vielleicht schlage ich es im Juni auf und denke, das ist die Erfüllung.
Kannst du da mal ein bisschen Zeit ist noch da. Aber wo du gerade den Dekameron auch noch mal so ein bisschen beleuchtet hast, habe ich mich auch gefragt, inwiefern dieses Buch, weil wir in den ersten beiden Folgen mit Charla Ilk und Juan Guse so ein bisschen darauf gekommen sind, dass sich eigentlich so das individuelle Schicksal so ein bisschen auflöst und in so ein absolutes Kollektives übergeht, inwiefern so ein Buch überhaupt einen Autor oder eine Autorin haben kann oder müssten es eigentlich mehrere Menschen sein, die an so einer Geschichte schreiben?
Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube, das braucht, also diese kollektiven Sachen, die gibt es ja jetzt auch schon so ein bisschen. Zum Beispiel euren Podcast, aber auch sowas wie diese Tagebücher, die das Literaturhaus Graz rausbringt. Da schreiben ja verschiedene Autoren. Ich glaube natürlich, dass es verschiedene Quellen, verschiedene Stimmen gibt, auf die man nochmal guckt. Aber ich glaube eigentlich daran, dass Literatur schon so ein diktatorischer Prozess ist und so ein autistischer vielleicht auch, der von einer Autorin, einem Autor gemacht werden sollte. Klar, man kann jetzt sagen, in der medialen Darstellung geht es vom Individuellen weg und wir werden so zu Massenpartikeln. Aber die Frage wäre ja, ob gerade Literatur das jetzt wieder umdreht. Also was nützt mir das, wenn Literatur jetzt nochmal abbildet, dass wir alle irgendwie in unserem individuellen Schicksal doch relativ unbedeutend sind? Ich glaube, da bin ich total altmodisch und würde dann eher gerne wieder das Gegenteil lesen. Dann interessiert mich wirklich das Denken und das Schicksal einer Figur oder mehrerer Figuren, aber von einem überschaubaren Kreis von Individuen.
Hältst du es für möglich, dass diese Krise auch wieder so einen Aufschwung an sozusagen Happy Ending, Feel-Good-Literatur mit sich bringt? Oder meinst du, das wird sich in der Steigerung von dystopischen Stoffen irgendwie auswirken?
Ich glaube beides nicht so richtig. Lustigerweise ist es ja so, ist euch bestimmt auch aufgefallen, dass gerade im vergangenen Jahr und im Jahr davor gab es ja wirklich so eine totale, so eine Flut von dystopischen Romanen. Die gingen nicht alle unbedingt um Pandemien. Da gab es dann auch mal Geschichten über Cyberüberwachung oder über politische Krisen oder über irgendwelche Klimawandelkatastrophen oder auch Dystopien, wo man gar nicht so genau wusste, was ist jetzt gerade eigentlich passiert, aber wir befinden uns offenbar sogar schon nach der Katastrophe. Und die haben mich erstaunlich wenig interessiert, weil ich immer das Gefühl hatte, da ist der Befund klar, es ist eine Katastrophe. Und irgendwie ist auch klar, wir sind nicht mehr so altmodisch oder beziehungsweise ist es jetzt nicht so sehr Unterhaltungsliteratur, dass wir danach mit einer Happy-End-Kurve rausgehen. Die fand ich irgendwie wahnsinnig langweilig und auch noch nicht mal erschreckend. Jetzt ist es irgendwie natürlich wie so eine komische Ironie des Schicksals, dass wie ein Jahr nach dem Hype der Dystopie plötzlich die reale Dystopie kommt. Das ist eigentlich schon wieder interessant. Und die andere Frage, ob es so eine Unterhaltungsliteratur mit Happy End mehr gibt, ich glaube, die gibt es ja sowieso so endlos und viel. Das Anwehr wahrscheinlich gar nicht, weil wir da in diese Ecke des Buchmarkts gar nicht so hingucken. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Warum sollen Menschen nicht sich so ein bisschen durch Literatur den Alltag kompensieren? Weil das ja auch wieder, das ist ja das alte Gesetz des Literaturbetriebs, wenn es so ein paar Titel gibt, die eine breite Masse kaufen und die sich gut verkaufen, dann funktioniert das ja für so eine Art Quersubventionierung, für das, was es schwer hat, zum Beispiel für den neuen Corona-Gedichtband.
Das stimmt, der Corona-Gedichtband wird auch kein Geschenkartikel werden, das ahne ich jetzt irgendwie schon, es wird schwierig. Wobei, wenn er lustig ist, vielleicht schon.
Max Gold, Corona-Gedichtband.
Ja, er heißt Bitte in die Armbeuge, könnte er
eben
heißen.
Naja, ich würde...
Du hattest es eben schon mal gesagt, Wiebke, mit der Körperlichkeit, die dich interessiert. Und da schlage ich jetzt mal so eine Brücke nochmal zu diesen Romanen. Weil was ist denn, wenn jetzt ja in so einem Liebesroman oder so Liebesgeschichten jetzt vielleicht gar nicht mehr unbedingt so diese Körperlichkeit ausgelebt werden kann?
Wahrscheinlich ist das sogar für den Anfang total gut, weil das ist ja so der klassische, nicht der klassische, aber einer der Anfänge von so einer Geschichte, ne? Dass man sich erstmal schreibt und SMS und Mail und das funktioniert alles gut. Aber genau, die Frage ist, wie ist es dann mit den Begegnungen, zumal, was ja auch ein Liebesroman oft ist, wenn es vielleicht eine Affäre nur ist. Da habe ich ja wirklich viel drüber nachgedacht, was machen eigentlich diese ganzen Leute, die Affären haben, die können sich ja definitiv nicht sehen. Könnte so ein gutes Konfliktpotenzial für so einen Roman sein.
Ich habe mich auch gerade gefragt, weil das ja immer so ein bisschen die Diskussion war, wann tauchen so Handys oder das Internet oder so, wann taucht das in der Literatur auf und wo? Und dass es da viele Sachen, also das eine Weile gedauert hat. Also natürlich gibt es diese Vorreiter, die total darauf setzen, irgendwie diese ganzen digitalen neuen Welten zu beschreiben oder Kommunikationsrealitäten. Aber ganz das Gros der Literatur sozusagen für eine ganze Weile noch in einer handyfreien Welt weiterging oder in einer internetfreien Welt. Und das erst so langsam wie so nebenbei dann auch thematisiert werden konnte in Literatur, ohne dass es jetzt der Aufhänger direkt war. Ich frage mich, wenn es jetzt so sein sollte bei Corona, dass wirklich die Welt dauerhaft dadurch verändert wird, dass zum Beispiel der Händedruck einfach nicht mehr wiederkommt oder solche Dinge, ob man grundsätzlich das Genre der Liebeserzählung darauf anpassen muss oder ob die einfach so weitererzählt werden, noch 10 Jahre, als wäre nichts passiert.
Ja, auch wirklich eine interessante Frage, wie sich erstmal unsere Welt- oder Umgebungswahrnehmung ändert, wenn man jetzt demnächst wieder enger mit Menschen zusammen sein kann, ob man das vielleicht auch tendenziell als unangenehm empfindet, was ja dann auch eben für so eine Annäherung, eine körperliche und auch das Erzählen über so eine Annäherung interessant wäre. Aber vielleicht, und das wäre natürlich dann wiederum das Interessante, gibt es dann ganz andere Parameter, die darüber entscheiden, ob man sich verliebt. Jetzt riecht man vielleicht ganz gern mal an jemanden, das fällt dann irgendwie aus. Oder man imaginiert sich den Geruch. Da gibt es ja in der Literatur ganz viele Möglichkeiten. Fände ich auch ganz interessant. Oder so das erste Date und man sitzt an so einem Tisch, der aber so auch so einen großen Abstand haben muss, wie man das jetzt, also ich kenne das jetzt teilweise aus Kantinen oder so, wo man schon wieder reingehen darf, aber da muss man dann, wenn man zusammen am Tisch sitzt, muss der quasi so längs, also man muss an den Längsseiten sitzen und dann sitzt man so 2 Meter auseinander und muss sich so eigentlich anbrüllen. Das ist natürlich für so ein intimes erstes Gespräch auch super. Also birgt wieder, ich bin schon wieder eigentlich bei der Komödie. Ich glaube irgendwie, es könnte ganz gut sein.
Auf jeden Fall, ich finde, das hört sich super an und hat aber, glaube ich, für mich auch Potenzial auch für was anderes. Also ich bin da jetzt auch schon fast so, also ich finde, das ist natürlich auch irgendwie was wirklich was Hocherotisches auf eine Art und Weise, ne? Wie vermittelt man Geruch? Ich dachte jetzt gerade, dann hat man so ein kleines Parfumflakon dabei und sprüht dann etwas auf einen Streifen Papier und reicht den so rüber und der andere nimmt sich den dann so ganz genüsslich und führt ihn einmal so über seine Nase. Ich glaube, da sind große Szenen drin. Im Feuilleton ist ja auch Corona als Stil ja auch schon total eingekehrt. In der Süddeutschen Zeitung war so ein großer Artikel über das Erdgeschoss. Dass das eigentlich immer so das verpönte Geschoss ist im Haus. Niemand möchte in einer dunklen Wohnung leben, in die dann auch noch alle reingucken können. Deshalb hat man eh immer die Gardinen auch davor. Aber jetzt ist es eigentlich so das eigentliche Fenster zum alten Alltag, weil man sieht halt immer noch die Leute, die da so vorbeilaufen. Freunde und Freundinnen können einen viel besser besuchen. Man kann sich quasi auf Augenhöhe miteinander unterhalten. Vielleicht spielt das dann auch so eine Rolle, weil plötzlich werden ja vielleicht auch so Gesellschaft so ein bisschen umgekehrt, weil normalerweise ist ja auch so, dass unten die Wohnung kostet ein bisschen weniger, eben durch die Nachteile, aber vielleicht sind sie im Corona-Mietenspiegel ganz weit oben.
Das kann sein, wobei man natürlich, wenn man wahrscheinlich eher so erster Stock, oder? Weil wenn Erdgeschoss, da fliegen die Tröpfchen dann ja da noch viel mehr rein, wenn man da vorbeigeht. Und so ein bisschen will man da auch immer die Perspektive von oben haben, so von halb oben, wo man eben genau die anderen noch sieht, noch auf die Straße gucken kann. Aber die Frage ist tatsächlich, Viktor, weil du nach den Geräten gefragt hast, ob ein Corona-Roman, also ohne Handys, ohne vor allen Dingen ohne Zoom und Skype und sowas zu schreiben wäre, das fände ich ja toll, weil ich finde, das ist sowas, was einen im Alltag oder mich auf jeden Fall total übersättigt. Und eigentlich möchte ich das nicht nochmal erzählt bekommen. Mhm.
Seitenlang irgendwelche hakenden Zoom-Calls transkribiert sozusagen, um das Lebensgefühl dieser Zeit nochmal richtig auszubreiten. Nee, brauche ich eigentlich auch nicht, ja. Oder denkt man jetzt?
Ja, ich glaube, dafür sind diese ganzen Corona-Tagebücher oder diese Notizbücher, die sind dafür total gut. Aber ich glaube, dieses Mitschreiben der Gegenwart jetzt gerade, um sich dann danach daran zu erinnern und vielleicht auch erst in 10 Jahren den Corona-Roman zu schreiben, das finde ich eigentlich total wichtig und interessant. Und ich bin total gespannt, wie schnell das geht, dass einem das auch wieder fremd ist und man das vielleicht hoffentlich nächstes Jahr liest und denkt, Wahnsinn, gar nicht mehr vorstellbar, dass wir damals das so und so gemacht haben. Und die Frage ist aber auch, und das wäre natürlich auch ein wichtiger Roman, den man schreiben könnte, wie was bleibt von so einer Ungerechtigkeit und von einer politischen Krise, die sich natürlich auf verschiedene Menschen ganz unterschiedlich auswirkt. Also ganz also im Sinne einer engagierten Literatur. Das fände ich schon an dieser Stelle extrem wichtig.
Das finde ich eine sehr gute Forderung. Ich bin auch dafür, dass wir gleich nochmal sammeln und wirklich einfach einen kleinen Forderungskatalog machen, denke ich gerade. Ich würde aber davor nochmal, weil es natürlich so schwierig ist, wenn man über dieses Thema redet, man kommt immer von den Themen her. Es ist ganz schwierig, Einstiegspunkte zu finden, wie man tatsächlich über die Ästhetik oder den Stil reinkommt. Deswegen nochmal die Frage, was sind denn für dich vielleicht so, wenn wir diese Pandemie, diese Gegenwart jetzt als Material begreifen. Was sind so Begriffe, Bilder, Motive, die du besonders eindrücklich findest, die sich auch in den Stil von so einem Corona-Roman oder einem Roman in Zeiten von Corona irgendwie dort eingehen könnten, sollten?
Wahnsinnig erschreckend, aber vielleicht auch gar nicht so erschreckend, sondern eigentlich ist es ja wie immer, wenn man sich so Leute wie Trump oder auch Johnson anhört und diese im Grunde kriegstreiberische, martialische Sprache, die an den Tag legen und die aber zugleich die Probleme verwässert sozusagen und also einfach nur ja so martialische Nebelkerzen sind. Also das ist tatsächlich was, so eine Art von männlichem Sprechen. Das ist, was ich extrem signifikant finde gerade. Und das, glaube ich, sollte in so einem Roman vorkommen. Und eine Sache, die ja wirklich in dieser Krise jetzt mit so einer ganz großen Schlagkraft nochmal ins Bewusstsein rückt, ist, dass es eben nicht nur die Männer sind, die sprechen. Insofern wäre mein Plädoyer, dass den großen Corona-Roman auf jeden Fall eine Frau schreiben sollte und genau diese männlichen Sprechweisen entlarven sollte. Also im Grunde müsste es tatsächlich jemand wie Marlene Strerowitz oder, wenn sie denn noch könnte, Brigitte Kronauer sein. Oder auch jemand wie Katja Oskamp, die wirklich mit allen möglichen Menschen sprechen kann und denen eine Stimme verleihen. Und man hat nie das Gefühl, die guckt jetzt von oben runter auf andere. Das wäre ja die große Gefahr, wenn man jetzt so einen eher einen sozialkritischen Roman schreibt, dass das so ein Mitleidsroman wird. Und das darf natürlich auf keinen Fall sein, sondern das müsste auf jeden Fall auf so einer Augenhöhe passieren. So einen wütenden weiblichen Corona-Roman kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja, an Katja Oskamp musste ich auch denken. Ich habe hier nämlich so ein paar Bücher aufgebaut, die ich für unsere Folge interessant finde. Und da liegt auch Marzahn Mon Amour von ihr, dass er auch so ein kleines Panorama in diese Marzahn-Welt gibt.
Ja, schön. Also ich habe jetzt doch schon einige Wunschforderungen identifiziert. Also es sollte auf jeden Fall von einer Frau geschrieben sein. Es sollte die Marginalisierten in den Blick nehmen. Was hatten wir noch? Es sollte lustig sein. Einen letzten Wunsch.
Und der eben weniger dokumentiert, ne? Das muss kein Feature sein.
Ich finde, es darf auf keinen Fall so in einem Ton geschrieben sein. Also es soll nicht sozusagen die ganze Farbigkeit, die ganze Körperlichkeit, von der man jetzt das Gefühl hat, die wird so ein bisschen die Sinnlichkeit, die so rausgezogen wird aus der Welt oder aus dem eigenen Leben, weil man sich nur noch auf diese Zahlen und Fakten konzentriert. Das sollte auf keinen Fall sein, sondern es sollte vor allen Dingen so ein ganz sinnlicher Roman sein. Und ich glaube, ich fände auch langweilig, wenn das so ein klassischer, an so einem Fünftakt-Schema orientierter Roman ist, von dem man schon vorausahnt, dass am Ende dann eben doch ein Happy End ist. Ich glaube, besser wäre schon, wenn der doch ein offenes Ende hätte.
Hört sich nach jetzt schon fast einer runden Geschichte an. Jetzt muss sie nur noch geschrieben werden.
Ich habe eher den Eindruck, dass es andersrum ist. Also, dass alle, die das jetzt hören, dass eben genau das jetzt dann nicht schreiben werden, was wir hier besprechen. Weil es wie dann schon so verbraucht ist als Idee oder so oder schon abgefeuert.
Aber dafür sind wir ja nicht verantwortlich. Oder ihr könntet das machen. Wahrscheinlich ist das ist doch jetzt hier eure Recherche einfach, oder nicht? Und in 2 Monaten liegt dann das Exposé hier irgendwo.
Stimmt, auf jeden Fall.
Wobei, Wiebke jetzt ja gesagt hat, welchen Roman sie gut besprechen würde. Das erzählt ja auch was. Da habe ich mich jetzt auch noch direkt eine Frage und vielleicht ist es auch die letzte Frage. Okay. Wiebke, du als Top-Journalistin, ja? Du kennst ja bestimmt quasi die internen redaktionellen Stilkritiken, aka Blattkritiken, in denen meistens ja ein Gast von außen die Zeitung oder das Medium kritisiert. Und deshalb dachte ich jetzt, vor allem auch du als Radiomacherin, ja, du bist ja auch jetzt nicht zum ersten Mal in einem Podcast. Wie lautet denn deine Stilkritik unserem Podcast gegenüber? Weil wir wollen uns ja auch verbessern und eventuell gibt es ja auch eine zweite Staffel.
Ich fand es super. Ich war total überrascht. Ich habe nämlich erst, als die Anfrage kam, gedacht, oh nee, ich habe gar keine Lust, über Corona zu reden. Und so, also mit euch hat es aber total Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, eine gute Art und Weise. Also ganz produktiv. Und tatsächlich auch, um sich selbst nochmal zu befragen. Könnt ihr weitermachen. Auf eine gute Weise, klug und entspannt.
Das ist schön. Das ist doch... Victor, mal wieder auch super Blurb für unsere Homepage, oder? Klug und entspannt. Kann ich nur sagen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es ist wie sehr schnell vorbeigegangen. Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt direkt noch weiter eine Stunde mit euch reden.
Können wir ja irgendwann mal machen. Jetzt muss ich den Kindern Abendessen kochen.
Dann lasst es euch schmecken. Victor, wir bleiben jetzt ja hier noch in der Leitung und haben noch unser kleines privates Nachgespräch.
Ja, sehr gern. Dann... Habt es gut. Tschüss.
Schönen Abend.
Du auch. Tschüss, Wiebke.
Dieb, Didi.
Und Victor, wie klug und entspannt fühlst du dich jetzt?
Ich fühle mich sehr klug und entspannt. Ich glaube, also so viel Lob haben wir noch nie bekommen. Und jetzt auch noch on tape. Ich glaube, wir können es gar nicht... Wir können es gar nicht verwenden, da werde ich rot.
I feel you.
Sieht ja zum Glück niemand.
Ich habe wahnsinnig viel mitgeschrieben. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blätter voll, 8, entschuldige, 8 Blätter voll geschrieben, weil ich auch das, was vor allem Wiebke gesagt hat, sehr, sehr klug fand.
Und entspannt.
Und entspannt tatsächlich, also sie war auch sehr entspannt. Und sie ja trotz dieses wilden, fast ja schon eher so einem wilden Blumenstrauß, wie ja auch wirklich auch hin und her gesprungen sind, da immer sehr gute, klare Sachen zugesagt hat. Hat dich was überrascht oder wo du jetzt schon merkst, ah, da werde ich, glaube ich, auch noch mal eine Stunde drüber nachdenken?
Vielleicht muss ich jetzt eine Stunde drüber nachdenken, bevor ich darauf antworte. Ich bin tatsächlich auch, weil das so in alle Richtungen geschossen ist. Und uns war das ja schon so ein bisschen klar. Wir können jetzt nicht, es ist schwierig, das vom Stil aufzuziehen. Also was soll das zu sagen? Wir wollen unbedingt einen Roman, der als Monolog geschrieben ist, und zwar mit kurzen Hauptsätzen in der ersten Person, weil das ist die richtige Weise, über Corona zu schreiben oder so. Dass das nicht passiert, war klar. Und trotzdem ist es natürlich jetzt so ein total, schwirren so ganz viele Ideen jetzt auf einmal rum, die ich schwierig zusammenzuraffen finde. Sehr interessant fand ich, das männliche Sprechen zu berücksichtigen und entweder wiederzugeben, was sie meinte, also dieser Populismus-Sound, der gerade so hoch gedreht wird, ob man damit arbeitet oder eben genau nicht, ob das eigentlich nicht doch eine weibliche Perspektive sein muss, die dieses männliche Sprechen entlarvt.
Ja, das fand ich auch einen sehr guten Aspekt. Vor allen Dingen fand ich es interessant, dass sie eigentlich, obwohl wir immer wieder auf die Komödie zu sprechen gekommen sind, wir über sehr viele verschiedene Genres auch gesprochen haben. Also ich fand, da klang neben der Komödie, was du ja auch gerade ansprichst, auch eher so ein sozialer oder vor allen Dingen auch ein sehr kritischer Roman an. Dann haben wir irgendwie über Autoren gesprochen, wie Katja Ostkamp, die ja wiederum eher so wie so ein sehr schönes Tableau an Stimmen und Figuren kredenzen kann. Ich hatte das Gefühl, es geht in ganz viele unterschiedliche Richtungen, was wiederum ja ein super Zeichen ist, auch für die ganzen Autoren und Autorinnen, die jetzt vielleicht eher auch einen Liebesroman schreiben und jetzt genau eigentlich auch Angst hatten. Wie können sie denn jetzt Körperlichkeit darstellen? Ich fand, auch da hatten wir gute Impulse. Also steckte sehr viel mehr für mich drin als jetzt nur ein Genre oder auch nur ein Stil.
Ja, auf jeden Fall sehr viele Anregungen. Also alle, die gerade am Schreiben sind an ihrem großen Corona-Roman. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wir werden in der nächsten Folge dann auch schon ein Wrap-up machen dieser ersten Staffel und ins Lektorat gehen und das alles nochmal bündeln und untersuchen. Und das werden moderieren Malte Abraham und Chris Möller. Das heißt, wir beide sind raus für die nächste Folge.
Wir beide sind raus und ich muss sagen, der Gast ist Hansa-Lektor Florian Kessler und ich freue mich jetzt schon tierisch, mir diese Folge einfach anhören zu dürfen. Es wird bestimmt lustig, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und ich glaube, es werden ganz große, absurde Dinge da geplant auch.
Das glaube ich auch.
Es war eine sehr große Freude, mit dir zu moderieren, Viktor. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich mag deine überlegte, kluge und entspannte Art sehr.
Ebenso, ebenso.
Und ja, dann würde ich sagen, spreche ich jetzt noch den Abspann ein und wir hören uns die Tage. Mach's gut, Viktor.
Mach's gut, ich mach schon mal den Mic Drop.
Plop. Tschüss.
Tschüss.
Fiction ist ein Podcast des Literaturhaus Berlin und Kavalier und Dorsch. Redaktion und Produktion Malte Abraham, Viktor Kümel, Chris Möller und Lara Sielmann. Moderation dieser Folge Viktor Kümel und Lara Sielmann. Musik Sebastian Jurchen.